Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni.
Guten Abend. Während im Pazifik der gewaltige Taifun Mangkhut mit Spitzengeschwindigkeiten von fast 300 km/h zur Stunde auf die Philippinen trifft, hat im Atlantik Hurricane Florence die amerikanische Ostküste längst erreicht und mit voller Wucht das Grenzgebiet zwischen den US-Bundesstaaten North und South Carolina heimgesucht. Zwar hat sich Florence abgeschwächt, aber mehr noch als der Wind werden die rekordverdächtigen Wassermassen zum Problem. Nicht nur durch den heftigen Regen, sondern auch durch die Sturmflutwellen, die der Hurricane ins Land drückt. Hunderte Menschen mussten aus ihren umschlossenen Häusern gerettet werden. Hunderttausenden Haushalten fehlt der Strom. Und vor allem macht den Rettungskräften Sorge, dass Florence sich kaum von der Stelle bewegt. Claudia Buckenmeier.
In der Kleinstadt New Bern Erleichterung. Nach einigen bangen Stunden gelingt es Helfern, zu den Eingeschlossenen vorzudringen. Sie retten an die 200 Menschen aus ihren überfluteten Häusern. Nach Sturm und heftigem Regen war ein Fluss über die Ufer getreten. Viele Anwohner konnten oder wollten ihr Haus an der Küste in North Carolina nicht verlassen. Jetzt brauchen sie Hilfe. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie so viel Angst gehabt. Es war schrecklich. Ich habe mich nur gefragt, was jetzt passiert, wie hoch das Wasser steigen wird und wie wir da rauskommen. Diese Tankstelle kann dem Hurricane nicht standhalten. Mehr als eine halbe Million Menschen sind bereits ohne Strom. Große Sorge bereitet den Behörden, dass der Sturm sich sehr langsam vorwärts bewegt. Sie rechnen noch tagelang mit starkem Regen und appellieren an die Menschen, nicht leichtsinnig zu werden.
Please stay sheltered in place.
Bleiben Sie geschützt. Gehen Sie nicht nach draußen. Der Wetterdienst sagt, dass das Hochwasser extrem sein wird. Die Fluten können sehr schnell und wie aus dem Nichts kommen. Immer wieder gehen Notrufe bei den Rettungsdiensten ein. Doch die können erst raus, wenn das Wetter sich etwas beruhigt. Diesen Mann bringen sie in Sicherheit. Und dann müssen sie gleich wieder zurück in eines der vom Wasser eingeschlossenen Wohngebiete.
Unser Korrespondent Stefan Niemann ist in Wilmington, North Carolina. Stefan, wie haben Sie Hurricane Florence heute dort erlebt?
Naja, als der Hurricane heute Morgen früh die Küste hier getroffen hat, da waren die Windböen so stark, dass wir uns draußen selbst in der überdachten Hotelvorfahrt kaum auf den Beinen halten konnten. Mittags war es dann wieder relativ ruhig. Jetzt briest es wieder richtig auf, die Rückseite des Hurricanes sozusagen. Und Sie sehen, das Wasser drückt die Flut im Fluss massiv ins Land. Das ist die Gefahr, von der Gouverneur gewarnt hat, weil es jetzt Überschwemmungen geben dürfte, weit, weit landeinwärts, mehrere Meter hoch. Diese Uferpromenade war vor anderthalb Stunden hier noch im Prinzip begehbar. Jetzt schon überflutet, das Wasser steigt und steigt. Das wird das Hauptproblem werden.
Zigtausende sind ja vor Florence ins Landesinnere geflohen. Aber warum harren noch so viele im Sturmgebiet aus? Wir haben es ja auch gerade im Beitrag gesehen.
Ja, manche hatten keine Wahl. Sie sind schlicht so arm, dass sie sich eine Fahrt irgendwohin nicht leisten konnten oder nicht wussten, wohin. Andere haben die Gefahr vielleicht unterschätzt oder hatten Angst vor Plünderern und sind deshalb zu Hause geblieben. Das rächt sich jetzt. Es gibt auch die ersten Opfer zu beklagen. Wir hören, dass es 4 Tote allein in North Carolina gegeben hat. 2 hier in Wilmington. Eine Frau und ihr Baby sind von einem Baum erschlagen worden im eigenen Haus. Der Vater und Ehemann ist im Krankenhaus. Und die Behörden fürchten, dass dies erst der Anfang ist und dass es noch weitere dramatische Nachrichten gibt im Verlauf des Abends und der Nacht dann hier.
Stefan Niemann, vielen Dank für diese Informationen aus Wilmington und damit gleich weiter zu unserer Wetterexpertin Claudia Kleinert. Im Atlantik Florence, im Pazifik Taifun Mangkhut. Ist es ungewöhnlich, dass es gleich 2 so gigantische Stürme auf einmal gibt?
Nein, Ingo Zamperoni, ist nicht ungewöhnlich, weil jetzt genau die Hurricane- und Taifunzeit, also die Zeit für tropische Stürme ist, dass die so heftig ausfallen. Ich meine, Florence hatte ja erst Kategorie 4, bevor er sich abgeschwächt hat. Das ist außergewöhnlich. Und dass der jetzt so langsam zieht, nämlich gerade mal mit einer Zuggeschwindigkeit von 7 Kilometern pro Stunde. Man sieht hier diese enorme Ausdehnung dieses Hurricanes. Der hat extrem viel Regen dabei. Das regnet sich alle an Ort und Stelle ab. Und der Taifun im Pazifik, der jetzt über den Norden der Philippinen zieht. Sie sehen hier dieses ausgeprägte, sehr große Auge. Gerade über den nördlichen Philippinen zieht dann weiter. Hat im Moment 155 Knoten, also 290 Kilometer pro Stunde. Sehr viel Regen dabei, auch da wieder 300 bis 500 Liter pro Quadratmeter. Und das Ganze zieht jetzt weiter nach Südostchina, wird auch wohl wahrscheinlich Hongkong betreffen. Und dann auf dem Pazifik nochmal an Fahrt zulegen. Und dass die so heftig sind, das kommt eben auch, je wärmer das Wasser ist, desto mehr Energie kann so ein Hurrikan oder Taifun bekommen.
Claudia Kleinert, vielen Dank dafür. Wir sprechen uns dann am Ende der Sendung noch einmal zum Wetter hier bei uns in Deutschland. Das Versprechen auf bessere Lebensverhältnisse und möglichst viele soziale Wohltaten. Lässt sich damit Rechtspopulisten das Wasser abgraben? Als sich der Bundesfinanzminister im Sommer dafür aussprach, das Rentenniveau nicht nur bis zum Jahr 2025 sichern zu wollen, sondern bis zum Jahr 2040, ließ vor allem seine Begründung für diesen Vorstoß aufhorchen. Stabile Renten verhindern einen deutschen Trump, sagte Olaf Scholz und schielte dabei offenkundig auf die auch in Deutschland aufstrebenden Rechtspopulisten. Also, Sozialpolitik gegen Populismus? Diese Frage stand heute im Mittelpunkt der Haushaltsberatungen im Bundestag. Tom Schneider.
Im Bundestag am Mittag Wortgefechte zwischen der AfD und dem parlamentarischen Geschäftsführer der SPD. Es geht um eine Parallele, die kurz zuvor der AfD-Abgeordnete Kai Gottschalk gezogen hat. Im Emblem der Partei der Nationalsozialisten prangt der Schriftzug SPD.
Ich weiß, das in aller Form von sich ist eine Schande für dieses Parlament.
Gottschalk war passenderweise SPD-Mitglied, bevor es ihn nach rechts außen zog. Aber AfDler wie er bringen sozialpolitische Themen in die Partei ein. Für den Mindestlohn und gegen Leiharbeit streitet sie schon seit einiger Zeit ihr Ziel Profilierung auf Kosten der SPD.
Es gibt politische Scharlatane, die versuchen, aus diesen Ängsten ein Geschäftsmodell zu machen. Wer das nicht will, der muss dafür sorgen, dass die Menschen sich auf einen starken Sozialstaat verlassen können. Und genau dafür arbeiten wir.
Einen sozialdemokratischen Haushalt haben sich gerade SPD-Linke erhofft, als Olaf Scholz zum Finanzminister wurde. Immerhin einige SPD-Anliegen im Koalitionsvertrag sind mittlerweile auf den Weg gebracht. 4 Milliarden Euro für Lohnzuschüsse bei Einstellung von Langzeitarbeitslosen, Einschränkung sachgrundlos befristeter Arbeitsverhältnisse, Senkung des Beitrags zur Arbeitslosenversicherung.
Wenn wir über soziale Sicherheit reden, dann geht es nicht nur darum, ob die Leute Geld von diesem Sozialstaat bekommen, sondern ob sie Teilhabe und Chancen und neue Perspektiven bekommen. Und genau das schaffen wir.
Doch das Ringen um mögliche Wählerstimmen aus dem Lager derer, die sich abwenden von den Volksparteien, ist hart. Bissig sind die Angriffe auf die SPD auch von links außen wegen der angeblichen Folgen der Arbeitsmarktreformen der Regierung Schröder.
7 Millionen Menschen arbeiten in unserem Land im Niedriglohnsektor. Bei 1,2 Millionen Menschen reicht der Lohn nicht zum Leben. Sie müssen zum Amt gehen und aufstocken. Und 1 Million Menschen sind als Leiharbeiter tätig.
Dem zu begegnen ist leichter gesagt als getan, wenn man im Korsett einer großen Koalition mit der Union steckt. Volksnahe Themen für die SPD sehen die Gewerkschaften genug.
Da ist Luft nach oben und die Gewerkschaften wollen dazu beitragen, dass diese Luft auch sozusagen besetzt wird.
Das in einem Klima, in dem die AfD die Sozialpolitik für sich entdeckt, um auch Wähler von links zu gewinnen.
Migration sei die, Zitat, Mutter aller politischen Probleme. Mit dieser Aussage hatte Bundesinnenminister Seehofer kürzlich Kritik auch in den eigenen Reihen hervorgerufen. Jetzt hat Bundesaußenminister Maas darauf reagiert. Und damit beginnen weitere Nachrichten mit Jens Rieber.
Der SPD-Politiker Maas hielt seinem Koalitionskollegen und CSU-Chef Seehofer entgegen, nicht Migration, sondern Nationalismus sei die Mutter aller politischen Probleme. Maas kritisierte, Zuwanderung werde missbraucht, um zu polarisieren. Dabei sei Migration so alt wie unser Planet. Die Bundesregierung will weitere Schritte ergreifen, damit einige der bereits verkauften Dieselautos weniger Schadstoffe ausstoßen. Dabei wird erwogen, die Fahrzeuge technisch nachzurüsten. Verkehrsminister Scheuer sagte, bei Autos der Schadstoffklasse 5 könne man dies ins Auge fassen. Für noch ältere Fahrzeuge sei dies jedoch nicht möglich. Bislang hatte sich Scheuer gänzlich gegen Hardware-Nachrüstungen ausgesprochen. Die Polizei hat im Hambacher Forst die umstrittene Räumung von Baumhäusern fortgesetzt. Umweltschützer wollen den Energiekonzern RWE daran hindern, gut 100 Hektar Wald für den Braunkohletagebau abzuholzen. Einen Eilantrag der Aktivisten gegen die Räumung lehnte das Oberverwaltungsgericht in Münster ab. In Berlin besetzten Braunkohlegegner am Vormittag die Landesvertretung von Nordrhein-Westfalen. Paul Manafort, Ex-Wahlkampfmanager von US-Präsident Trump, will bei den Ermittlungen zur Russland-Affäre mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Dabei geht es um mögliche Geheimabsprachen zwischen Trumps Wahlhelfern und Russland vor der Präsidentenwahl 2016. Manafort erklärte sich zugleich in einem Verfahren wegen Beratertätigkeit in der Ukraine für schuldig. Der Deal mit der Staatsanwaltschaft könnte ihm diesen Prozess ersparen. Der kommerzielle Walfang bleibt verboten. Die Internationale Walfangkommission hat bei einer Tagung in Brasilien einen Antrag Japans zur Aufhebung des Moratoriums abgewiesen. Das internationale Abkommen gibt es seit mehr als 3 Jahrzehnten. Die meisten Länder halten sich daran. Japan tötet dennoch jährlich hunderte Meeressäuger, offiziell für Forschungszwecke.
Vor 3 Monaten haben wir aus Frankfurt an der Oder berichtet, der Stadt an der Grenze zu Polen, die im Umgang mit Flüchtlingen ihren eigenen Weg geht. Unsere Beobachtung damals, Probleme im Zusammenleben, ja, die gibt es, aber man kommt doch recht gut miteinander klar. Doch dann das. Mutmaßlich eine Gruppe syrischer Männer überfällt den Frankfurter Froschclub. Und zwar in genau derselben Nacht, in der vor knapp 3 Wochen in Chemnitz ein Deutsch-Kubaner im Streit erstochen wurde, mutmaßlich von Flüchtlingen. Wie hat sich die Tat in Frankfurt auf das Zusammenleben von Einheimischen und Ausländern dort ausgewirkt? Hanno Christ ist noch einmal dorthin gefahren und hat der Stimmung nachgespürt.
Die Fenster am Froschmusikclub sind wieder repariert. Zurück aber bleibt ein lädiertes Sicherheitsempfinden nach einem mutmaßlichen Angriff von Migranten auf Besucher, wie es der Betreiber in einem Radiointerview schildert, einem Angriff auf Ausländer wie auf Deutsche.
Es waren wie Kriegsszenen. Leute sind um ihr Leben gerannt, haben sich unter Autos gerollt. Wir haben in vorderster Front gestanden und die Tür gesichert, während die Scheiben von vorne eingeschlagen wurden und wir Messerstichen ausweichen mussten.
Weitere Interviews lehnen die Betreiber seitdem ab. Anfragen habe es zuhauf gegeben. Vieles ist unklar. Passiert ist das am gleichen Wochenende wie in Chemnitz. Tote gab es keine, aber unter Tatverdacht sind auch hier Migranten. Doch in Frankfurt an der Oder blieb es bislang ruhig, auch wenn das Ereignis Menschen aufwühlt.
Also ich bin, was die Integration hier betrifft, ich bin bedient.
Sie werden von den Deutschen provoziert. Nur weil jetzt einer mal schief guckt oder mal kurz fragt oder wie auch immer. Ich find's einfach scheiße. Genauso wie mit dem Frosch da. Da haben auch die Deutschen provoziert, weil sie einen zu viel getrunken haben. Ist so.
Die Behörden reagierten schnell. 3 verdächtige Syrer sitzen nach einer ganzen Reihe von Gewalttaten in Haft und der linke Oberbürgermeister lässt nun ihre Abschiebung prüfen, selbst nach Syrien.
Ich glaube schon, dass Politik zeigen muss, dass sie handlungsfähig ist und handlungswillig ist. Und wenn ich einfach sagen, naja, das wird dann schon irgendwie von selbst was. Und deswegen glaube ich, dass das, was wir hier gerade tun, auch zu einer Beruhigung beiträgt. Deswegen mache ich es nicht, aber es trägt dazu bei, weil es eben zeigt, dass Politik hier sofort ja auch ansetzt und handelt, wenn es große Schwierigkeiten gibt, die zu lösen sind.
Es geht nur um Taten aus einer etwa 15-köpfigen Gruppe. Doch andere Flüchtlinge fürchten den Generalverdacht und werben mit Unterstützern für ihr Image. Hier mit Hacken und Spaten, um ein zugewuchertes Grundstück aufzuhübschen.
Wenn jemand etwas schlechter macht, natürlich, das hat einen schlechten Einfluss für die anderen Leute. Und das ist nicht gut, wenn man die ganze Situation schlecht macht.
Es ist tatsächlich so, dass es mehr in meiner Wahrnehmung und meiner Beobachtung tatsächlich mehr Anfeindungen gibt. Also offenere Anfeindungen, dass man häufiger einen Stinkefinger sieht, dass man häufig blöde Sprüche kriegt, wenn man mit Geflüchteten unterwegs ist. Das hat sich wirklich ein bisschen verändert, ja.
Die Betreiber des angegriffenen Clubs wollen da übrigens nicht mitmachen. Sie warnen davor, Ausländer nun pauschal zu verurteilen. Man wolle sich das Zusammenleben nicht von Chaoten kaputt machen lassen.
Und wir blicken noch einmal zu Claudia Kleinert und fragen, wie wird das Wetter denn bei uns?
Ingo Zamperoni, das Wochenende wird schon ziemlich sonnig und nächste Woche kommt der Hochsommer zurück. Kann man kaum glauben, ist aber so, wenn wir uns den Trend für Frankfurt am Main anschauen. 30 Grad, Hamburg bekommt an die 30 Grad Mitte nächster Woche. Und diese Wärme, also allein schon Sommertage mit 25 Grad oder mehr, das scheint wohl die ganze nächste Woche anzuhalten. Morgen Vormittag schon viel Sonne über der Mitte, direkt am Alpenrand ein bisschen Regen, auch im äußersten Norden von der Nordsee her. So einzelne Schauer, die über Niedersachsen und Schleswig-Holstein ziehen. Am Nachmittag sieht sieht es nicht viel anders aus. Es gibt immer wieder längere sonnige Abschnitte, ist überwiegend trocken und die Temperaturen steigen dann meist auf 17 bis 24 Grad im Rhein-Main-Gebiet. Danach die Tage viel Sonne, Höchstwerte am Montag bis 30 Grad im Südwesten. Und diese Wärme breitet sich dann mehr und mehr aus.
Claudia Kleinert, vielen Dank für diese spätsommerlichen, hochsommerlichen Aussichten. Das war's von uns bei den Tagesthemen. Hier im Ersten geht's jetzt weiter mit einem Tatort mit den Frankfurter Kommissaren. Und um 0.50 Uhr meldet sich Anna Planken mit dem Nachtmagazin. Wir sind morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin. Tschüss.